Wir leben in der Postmoderne. Und die Postmoderne zeichnet sich unter anderem durch Beliebigkeit aus. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Also man sagt uns, Wahrheit sei relativ, so absolute Normen gibt es gar nicht mehr. Man versucht alles Traditionelle irgendwie abzulegen und dadurch auch unter anderem den christlichen Glauben. Man will die Menschen befreien von Gott und von Glaube und von diesen alten Traditionen. Und dadurch entsteht eine große Unsicherheit. Eigentlich ist ja sozusagen alles erlaubt. Es gibt ja keine absoluten Normen mehr, alles ist relativ. Aber wir merken doch schon, wenn wir in die Welt schauen, dass unsere Welt da alles bergab geht. Und keiner weiß mehr, was ist eigentlich gut und was ist richtig. Und wir stellen uns alle die Frage, wie sollen wir leben? Und das ist auch das Predigtmotto, wie sollen wir leben? Und wir finden in der Bibel Antworten darauf. Die Bibel ist ja heutzutage oft verschrien, verspottet, aber sie ist trotzdem relevant und trotzdem hochaktuell. Und dort zeigt uns nämlich Gott in seinem Wort, wie wir leben sollen. Also er lässt uns da nicht im Dunkeln, er offenbart uns seinen Willen. Und in dieser Predigt können wir jetzt nicht alle Bereiche der christlichen Lebensführung, also der Ethik, irgendwie aufgreifen. Aber in unserem Predigtext finden wir zwei Bereiche. Und ich glaube, das reicht uns schon, wenn wir heute über diese zwei Bereiche nachdenken. Da ist schon genug für uns dann umzusetzen. Und ich mache weiter in meiner Predigtreihe zum 1. Thessalonicher Brief. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich habe die mal irgendwann angefangen. Vor einem Jahr habe ich das letzte Mal darüber gepredigt und ich mache da jetzt weiter. Und wir sind dann 1. Thessalonicher 4 angekommen, ab Verse 9 bis 12. Ihr dürft gerne aufschlagen und wollen uns gleich diesen Text anschauen. Und in diesem Text geht es um zwei Bereiche. Liebe und Arbeit. Und wer genau hingehört hat bislang, der wird diese beiden Bereiche schon entdeckt haben. In der Anmoderation von Juri ging es um Arbeit, in der Kindergeschichte von Tiara ging es um die Liebe und genau um diese beiden Dinge geht es in der Predigt, um Liebe und um Arbeit. Ich lese uns einmal den Predigttext vor. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir mahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Ich muss zugeben, das wäre jetzt kein Predigttext, den ich mir so frei gewählt hätte, wenn ich einfach mal eine freie Predigt hätte. Aber da ich jetzt durch den Brief predige, ist der Predigttext jetzt dran und dann predigen wir ihn. Und ich bin sehr gespannt, was wir daraus lernen dürfen. Der erste Gedanke lautet, liebt andere. Das sind die Verse 9 bis 10, liebt andere. Paulus fängt hier im Vers 9 ein neues Thema an. Also vorher ging es um das Thema Heiligung und vor allem um die sexuelle Heiligung. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt von vor einem Jahr. Aber jetzt kommt etwas Neues, jetzt geht es um Bruderliebe. Und damit sind jetzt nicht leibliche Brüder gemeint und auch nicht nur Männer gemeint, sondern es geht um Geschwister im Glauben. Also um Brüder und um Schwestern im Glauben. Also wir sollen die Geschwister im Herrn, die Glaubensgeschwister lieben. Und das tun die Thessalonicher auch. Sie sind sozusagen eine Vorzeigegemeinde, obwohl sie relativ jung im Glauben sind. Sie wurden gegründet und Paulus musste nach kurzer Zeit schon weiter, weil alle verfolgt wurden. Und trotz jungen Glaubens, trotz Verfolgung ist das eine Vorzeigegemeinde. Und Paulus lobt sie in diesem Brief mehrfach für verschiedene Dinge, aber besonders lobt er sie immer wieder für die Liebe. Also das muss etwas sein, was in der Gemeinde ständig präsent war und auch auffällig war. Und Paulus sagt, eigentlich ist es ja unnötig, dass wir uns jetzt mit dem Thema Bruderliebe befassen, denn das läuft doch super bei euch. Die Gemeinde liebt sich bereits und Paulus ermutigt und er bestärkt die Gemeinde und sagt, das ist genau richtig so. Macht das weiter, liebt euch weiterhin. Es ist auch unnötig, etwas darüber zu sagen, weil sie dieses Liebesgebot ja schon bekommen haben. Also es ist jetzt nichts Neues, wo Paulus auftritt und sagt, liebt einander, und sie haben es noch nie gehört, sondern Paulus sagt, ihr seid von Gott gelehrt. Wir haben in Vers 8, also dem Vers unmittelbar vor unserem Text, gesehen, dass Gott den Heiligen, also den Gläubigen, den Heiligen Geist geschenkt hat bei der Bekehrung. Und dazu kommt, dass Gott im Alten Testament und im Neuen Testament ständig dazu aufruft, die Glaubensgeschwister zu lieben. Deswegen merken wir oder stellen uns ja die Frage, wie sind denn die Geschwister jetzt von Gott gelehrt, einander zu lieben? Ja, durch zwei Dinge, durch den Geist und durch das Wort. Der Heilige Geist lebt in den Gläubigen und er macht ihnen klar, sie sollen einander lieben. Und Gott gibt uns das Wort, die Bibel, und da steht das Gleiche drin. Wort und Geist ergänzen sich, widersprechen sich nicht und sprechen mit einer Stimme, mit einer Sprache. Also in der Gemeinde soll man einander lieben, und das bedeutet, jeder liebt jeden. Das bedeutet nicht, einige lieben einige wenige oder einige lieben alle und der Rest keine Ahnung, sondern jeder aus der Gemeinde soll die anderen lieben. Und zwar alle. Da gibt es keine Einschränkung. So die Top 100, die mir so sympathisch sind. Nee, alle sollen wir lieben. Und das betrifft auch gar nicht nur die eigene Gemeinde, also die Lokalgemeinde, also die Geschwister, die jetzt hier versammelt sind, die auf der Gemeindeliste der FEBGS-Bekamp stehen und die sich dann hier treffen, die soll man lieben, natürlich, sondern Paulus spannt den Bogen noch viel, viel weiter. Er sagt, ihr liebt einander, und zwar liebt ihr sogar alle Brüder in ganz Mazedonien. Und Mazedonien ist so der Nordteil von Griechenland, und wahrscheinlich meint es so die Gemeinden in Philippi, in Beröa oder auch andere. Und das Erstaunliche ist hier bei den Thessalonichern, sie lieben einander, ja, aber nicht nur die eigene Gemeinde in Thessalonik, sondern sogar die ganzen Brüder in ganz Mazedonien. Und Paulus betont hier dieses ganz alle, ne? Alle sind damit eingeschlossen und keiner ist hier von der Liebe ausgeschlossen. Doch trotz allem, obwohl das ja so gut läuft in der Gemeinde, obwohl sie doch von Gott ja schon dieses Gebot bekommen haben, also eigentlich ja alles klar sein dürfte, trotzdem ermahnt Paulus die Gemeinde, dass sie weiter wachsen sollen in der Liebe. Sie sollen zunehmen. Also es ist schon gut, aber es ist immer noch Luft nach oben, könnte man sagen. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht eigentlich selbstverständlich ist. Also auch wenn es super läuft und sie sich lieben, liegt es ja auch auf der Hand, dass man da einen motiviert, weiterzulieben. Weil die Frage ist ja, kann man genug lieben? Gibt es irgendwann ein zu viel an Liebe? Kann man bei Liebe übertreiben? So dass Paulus sagt, boah, wenn ich mir euch angucke, eure Gemeinde, übertreibt es nicht mit der Liebe. Also ist schon top, aber bitte nicht zu viel Liebe. Ne? Also ist vollkommen schwachsinnig. Es gibt kein zu viel an Liebe. Und dieses Wort hier zunehmen, also er ermutigt ja oder er fordert sie auf, zuzunehmen, meint auch so viel wie wachsen, aber auch sich hervortun. Oder sich auszeichnen oder im Überfluss vorhanden sein. Im Prinzip sagt Paulus hier, wenn ihr für irgendetwas bekannt sein wollt, wenn ihr für irgendetwas so richtig berühmt sein wollt, wenn euch irgendetwas auszeichnen soll, was so im Überfluss da ist, dann soll es die Geschwisterliebe sein. Wie sollen wir leben? Liebt andere. Ich ziehe ein erstes kleines Zwischenfazit. Paulus ruft hier die Christen dazu auf, einander zu lieben, die Geschwister zu lieben in der Gemeinde. Sie tun das bereits, aber sie sollen da noch weiter wachsen. Und Gott selbst gibt diesen Liebesbefehl. Und das finde ich total spannend, dass wir es hier mit einem Liebesbefehl zu tun haben. Paulus bzw. Gott befiehlt Liebe. Kann man denn Liebe befehlen? Kann ich jetzt jemandem sagen, du musst deine Geschwister lieben? Ja, wenn Liebe ein Gefühl ist, dann natürlich nicht. Ich kann kein Gefühl irgendwie produzieren oder befehlen, dass er dann diese Schmetterlinge, von denen wir gehört haben, im Bauch hat. Das kann ich jemandem nicht befehlen. Aber Liebe ist ja gar nicht damit gleichzusetzen. Liebe ist viel, viel mehr als das. Also Paulus verlangt hier nicht von der Gemeinde, dass sie schöne Gefühle füreinander haben, dass es so warm wird ums Herz, wenn man an die Geschwister in der Gemeinde denkt, sondern Paulus ermahnt die Gläubigen, einander praktisch mit Liebe zu begegnen, ob ich die Gefühle habe oder nicht. Biblische Liebe ist immer schenkende Liebe, sich selbst gebende Liebe. Das finden wir schon, dieses Konzept der schenkenden Liebe, im wahrscheinlich bekanntesten Vers der Bibel, in Johannes 3, Vers 16. Dort heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Liebe äußert sich im Geben. Gott liebt und Gott gibt. Das hängt unmittelbar zusammen. Und er stirbt für uns, damit wir nicht sterben müssen. Das ist das Evangelium. Und genau darum geht es und um nicht irgendwelche schönen Gefühle. Die Liebe zu Geschwistern zeigt sich ganz praktisch. Du liebst deine Geschwister, wenn du für sie betest. Du liebst deine Geschwister, wenn du deine Gaben in der Gemeinde einsetzt. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du mehrere Dienste in der Gemeinde hast und dann zu deinem Putzteam kommst und dort sind, keine Ahnung, 2 von 10 Leute da. Und du fragst dich, boah, ich mache schon so viel und wo sind die anderen? Ja, keine Ahnung. Wir zeigen den anderen ganz praktisch unsere Liebe, wenn wir unsere Gaben und unsere Kraft investieren zum Wohle der Gemeinde. Du liebst deine Geschwister, wenn du ihnen vergibst. Immer wieder hören wir, dass Geschwister in der Gemeinde seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, so unterschwellig schwelende Konflikte haben, die irgendwie da sind, die nicht ausgeräumt sind, wo man einander nicht vergeben kann. Und wir zeigen aber unsere Liebe, wenn wir unseren Geschwistern vergeben. Du liebst deine Geschwister, wenn du ihnen im Alltag hilfst. Also die Liebe ist nicht auf dieses Gemeindehaus, so schön es auch ist, beschränkt, sondern die Liebe geht weiter in den Alltag, von Montag bis Samstag. Und da halten wir die Augen offen und gucken, wo braucht mein Bruder, meine Schwester Hilfe. Und wenn ich ihr helfe, auch wenn es so kleine Dinge sind, zeige ich meine Liebe. Du liebst deine Geschwister, wenn du sie auf Sünde hinweist. Sehr unangenehm, aber extrem wertvoll. Die Geschwister zu ermahnen in Liebe, in Weisheit, nicht von oben herab, nicht mit dem Holzhammer, sondern in Liebe, dann ist das ein Liebesdienst, weil wir sie vor etwas Schlimmem warnen. Du liebst deine Geschwister, wenn du sie ermutigst. Ja, wenn ein Todesfall da ist, wenn irgendwas anderes im Leben da ist. Das tut so gut und zeigt die Liebe ganz praktisch, wenn man ermutigt wird. Das kann ein Händedruck, eine Umarmung, ein Lächeln sein oder auch ein paar nette Worte. Du liebst deine Geschwister, wenn du ihnen zuhörst. Du liebst deine Geschwister, wenn du positiv über sie sprichst. Und ich denke, wenn wir alle so leben würden, und die Liste ließe sich natürlich noch sehr, sehr weit ergänzen, wenn wir so leben als Gemeinde, dann machen wir einen Unterschied. Dann fällt das auf, dann bleibt das nicht unbemerkt und dann sind wir ein Hinweisschild auf Jesus Christus und dann machen wir Werbung für das Evangelium. Wofür sind wir als Gemeinde bekannt? Was sagen Außenstehende über uns? Was denken die sich, ja, wer sind diese Menschen, die hier immer in dieses Gebäude reinrennen? Was sind das für Leute? Jesus sagt ganz klar, Johannes 13, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also wenn wir lieben, dann weisen wir ja auf den Ursprung der Liebe hin. Und das ist ja Jesus Christus, der ja, wie Johannes auch sagt, die Liebe selbst ist. Gott ist Liebe. Und das gilt, also die Liebe gilt eben nicht nur für die eigene Gemeinde. Das ist schon anspruchsvoll genug, aber die Bibel spannt er den Bogen noch viel, viel weiter. Das gilt sogar für andere Gemeinden. Und auch da sind unsere Geschwister, die können anders aussehen als wir. Die können anders denken in gewissen theologischen Fragen als wir. Aber ich denke, das ist ganz normal in einer Familie. Also wenn man so auch eine jetzt die Familie so ein bisschen größer spannt und so noch die Verwandtschaft so mit dazu nimmt, da werden nicht alle die gleichen Meinungen, die gleichen Ansichten haben. Da kann es schon Unterschiede in der Erkenntnis geben, jetzt auf alle möglichen Lebensbereiche bezogen. Und so ist das auch im Leib Christi. Es gibt auch dort Unterschiede. Unterschiede in Lehrfragen wird es immer geben, weil man die Bibel hier und da anders versteht. Aber trotzdem ist es wichtig, auch die Geschwister in anderen Gemeinden zu lieben. Und das ist sehr, sehr bedeutsam, weil die Menschen ja auf uns schauen in unserer Stadt, in Espelkamp. Und es gibt ja in Espelkamp viele Gemeinden und die schauen uns genau an und wollen gucken, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir ein gutes Zeugnis haben, wie wir zusammenleben, zusammenhalten, zusammenarbeiten als Leib Christi in Espelkamp. Und auch dadurch ein gutes Zeugnis sein können für Außenstehende. Und wir müssen also auch die Geschwister anderer Gemeinden lieben, so wie Paulus es sagt, dass die Thessalonicher es tun, gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Also nicht nur auf Espelkamp beschränkt, sondern im Prinzip müsste man hier sagen, auf ganz Norddeutschland. Aber natürlich gilt das für Christen auf der ganzen Welt, die universelle Gemeinde. Mutter Teresa, die sich ja ganz stark um arme Menschen, um kranke Menschen in Indien gekümmert hat und ihr ganzes Leben dort investiert hat, sie hat mal gesagt, nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Du musst nicht die ganze Welt retten, fang einfach zu Hause an. Fang ganz klein an, dort kleine Dinge zu tun, aber mit großer Liebe. Und fang in deiner Familie an, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld. Es sind vielleicht kleine Dinge, die unscheinbar sind, aber die eine große Wirkung haben, wenn wir die Liebe weitergeben. Paulus kann die Liebe auch deswegen befehlen, ihr erinnert euch, Liebesbefehl, weil wir eine interne Liebesquelle in uns haben. Gott selbst wohnt ja in uns. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist lebt in jedem Christen. Also er gibt uns sogar auch die Kraft dazu. Er sagt uns nicht nur, liebt einander, sondern er gibt uns auch den Geist, der uns dazu befähigt. Er gibt uns die Mittel dazu. Das heißt, wir haben den Heiligen Geist, Gott selbst in uns, und Gott selbst ist ja die Liebe. Also wir haben diese Liebeskraft in uns schon angelegt. Also du hast die Liebe in dir, also liebe auch andere Menschen damit. Und wenn die Liebe Gott selbst, also in dir wohnt, dann muss das ja Konsequenzen haben. Dann muss diese Liebe ja auch sichtbar sein in deinem Leben. Umkehrschluss, wenn das nicht der Fall ist, dann musst du dir Gedanken machen. Der Apostel Johannes, der ist sehr radikal, wie er Dinge formuliert. Also er ist nicht so der klassische Diplomat, könnte man sagen. Er spricht sehr unbequeme Wahrheiten an. Im ersten Johannesbrief finden wir einige Verse, die uns sehr zum Nachdenken bringen sollten und die wir ernst nehmen sollten, die wir nicht wegerklären sollten. Da sagt Johannes Folgendes, sehr viel über die Liebe. Und er sagt, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Er sagt, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Er sagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Johannes ist ein Schwarz-Weiß-Denker. Bei ihm gibt es nicht so diese Graubereiche. Für ihn ist die Sache glasklar. Hast du keine Bruderliebe, zeigst du, dass du kein Christ bist. Hast du keine Hilfe für deinen in Not lebenden Bruder, dann bist du kein Christ. Hast du keine Liebe allgemein, bist du kein Christ. Hast du Hass für deinen Bruder, dann bist du kein Christ. Und deswegen ist Liebe zu den Geschwistern, die Bruderliebe, ein gutes Prüfkriterium für unseren Glauben. Ich will jetzt nicht sensible Geschwister verunsichern. die sowieso schon alles tun und im Glauben leben und ihre Geschwister lieben und jetzt denken, oh nein, da war ich ja einmal unfreundlich zu jemandem und wahrscheinlich bin ich kein echter Christ. Das will ich jetzt hier überhaupt nicht verursachen, aber ich möchte laue oder unechte Christen wachrütteln. Also im Prinzip will ich das nicht, sondern das will Johannes, der genau diese Dinge uns schreibt, damit wir uns selber hinterfragen. Die Liebe ist ein Prüfkriterium für den echten Glauben. Und wenn du merkst, du hast keine Liebe, auf dich trifft das zu, was Johannes hier gerade beschreibt, dann komm zu Jesus. Tu Buße, bekenne deine Sünden und lass die Liebe in dein Leben ein und er wird dich verändern und dir Liebe für andere Menschen schenken. Der zweite Gedanke lautet, arbeitet fleißig. Vers 11 bis 12. Im ersten Teil hat Paulus die Gemeinde ermutigt, ermahnt zur Geschwisterliebe und im zweiten ermutigt er sie zum fleißigen Arbeiten. Und er sagt zu Beginn, sie sollen ihre Ehre in etwas hineinsetzen. Und dieser Ausdruck meint, seine ganze Energie in etwas hineinlegen, um Ehre zu bekommen. Und zwar nicht von Menschen, sondern von Gott selbst. Und dieser Ausdruck, dieses Ehre hineinsetzen, kommt im Neuen Testament nur dreimal vor. Immer bei Paulus. Einmal in Römer 15, da sagt Paulus, ich lege meine ganze Ehre da rein, das Evangelium zu predigen. In 2. Korinther 5 sagt er, ich lege meine ganze Ehre hinein, Gott zu gefallen. Und hier nennt er das dritte Mal. Das heißt, wir merken, Paulus investiert alles für das Evangelium und um Gott zu gefallen. Und hier in Vers 11 ist es das dritte Mal. Und man fragt sich dann, ja, was sollen denn jetzt die Thessalonicher, worin sollen sie investieren? Wonach sollen sie streben? Und Paulus nennt hier drei Dinge. Er sagt, still sein, eigene Geschäfte tun und mit eigenen Händen arbeiten. Still sein. Ja, dieses Wort kann erst einmal Schweigen bedeuten. Das ergibt aber, glaube ich, hier nicht so sonderlich viel Sinn. Das wäre ja so ein pauschales Redeverbot. Ihr müsst alle Zeit still sein. So ein Schweigegelübde wurde oft in den Klöstern gelebt, aber ich glaube nicht, dass das gesamtbiblisch hier gemeint sein kann. Auch wenn Jesus klar macht, für jedes unnütze Wort müssen wir Rechenschaft ablegen, glaube ich nicht, dass Paulus hier sagen will, wir sollen grundsätzlich schweigen. Eine weitere Möglichkeit, diesen Ausdruck zu verstehen, könnte in der Bedeutung ruhen, ausruhen liegen. Denn in Lukas 23, also nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, da heißt es, dass die Frauen zum Grab gegangen sind, einbalsamiert haben, geölt haben und so weiter, aber am Sabbat haben sie geruht. Also sie haben nicht gearbeitet, das ist das gleiche Wort hier verwendet. Das würde auch eigentlich gut zu dem Folgenden passen, wo es ja um fleißige Arbeit geht. Dann würde es hier so ein Hinweis sein auf diese biblische Balance. Ne? Ausruhen, ne, Sabbat, ein Tag und 6 Tage fleißig arbeiten. Aber ich denke, noch wahrscheinlicher ist die Bedeutung von sich ruhig verhalten, ein ruhiges Leben führen. Weil im historischen Kontext der Gemeindegründung, das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 17, Vers 6, da wird den jungen Gläubigen in Thessalonik nämlich Folgendes vorgeworfen, dass sie den ganzen Erdkreis aufgewiegelt hätten. Das ist der Vorwurf gegenüber den Gläubigen. Sie wären so Unruhestifter, so Aufrührer, die die ganze Welt irgendwie in Unruhe versetzt hätten. Und Paulus sagt dann den Thessalonichern, denen ja genau das vorgeworfen wurde, sie sollen keine Unruhestifter sein. Das heißt, sie sollen sich auch politisch zurückhalten, keine Umstürze planen, ja gerade weil es ihnen vorgeworfen ist. Sie sollen sich weise verhalten, damit das Evangelium verkündet werden kann. Das war ja immer Paulus' Anliegen. Wenn etwas dem Evangelium schadet, dann lassen wir es. Wenn das Evangelium etwas förderlich ist, dann machen wir das. Und so denkt Paulus immer vom Evangelium. Zweitens sollen sie ihre Ehre hineinsetzen in die eigenen Geschäfte. Also man soll sich um seine eigenen Aufgaben kümmern, man soll dies gewissenhaft machen, man soll fleißig dabei sein. Und still sein heißt offensichtlich nicht, dass man faulenzen soll, sondern dass man fleißig sein soll. Und drittens sollen sie Ehre hineinsetzen in die Arbeit mit den eigenen Händen. Sie sollen mit eigenen Händen arbeiten. Und hier wird noch deutlicher betont, dass die Gläubigen arbeiten sollen. Und die Bibel hat eine hohe Meinung von der Arbeit mit den Händen. Paulus selbst war Handwerker, Jesus war Handwerker Und auch Gott, der Vater, hat mit seinen Händen gearbeitet. Er hat die Menschen mit seinen Händen geschaffen. Und Paulus macht klar, dass gute Arbeit für einen Christen dazugehört. Dadurch fördert man die heimische Wirtschaft, man sorgt für gute Verhältnisse, man sorgt für eine stabile Gesellschaft und kann dann in dieser Gesellschaft davon gut leben und davon auch selber profitieren. Und das Ziel dieser ganzen Anweisung ist also, die Ehre hineinzusetzen in gewisse Dinge. Das finden wir dann im letzten Vers, in Vers 12. Genauer gesagt sind es eigentlich zwei Verse, eingeläutet mit dem damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Hier haben wir die zwei Ziele, den doppelten Zweck dieser fleißigen Arbeit, guter Ruf und finanzielle Unabhängigkeit. Wenn Christen also ein geregeltes Leben führen, sich um ihre eigenen Dinge, Angelegenheiten kümmern und fleißig arbeiten, dann werden die Menschen außerhalb der Gemeinde, Paulus nennt sie die da draußen, dann werden sie die Christen achten. Dann werden sie ein hohes Ansehen haben in der Gesellschaft. Und dazu kommt dann, dass sie auch finanziell unabhängig sind. Sie brauchen keinen, der sie unterstützt, der sie irgendwie durchfüttert, weil sie sich ja selbst versorgen. Sie arbeiten, kriegen Geld, sie sind fleißig und davon profitieren sie und können ihren Lebensunterhalt bestreiten. Also sie sollen keine Sozialschmarotzer sein. Das heißt, wer arbeiten kann, muss arbeiten. Anderes ist natürlich da gelagert, wenn man aus gewissen Gründen gesundheitlicher Art nicht arbeiten kann. Da ist es natürlich genau richtig, dass man auch staatliche Hilfen in Anspruch nimmt. Ein weiteres Zwischenfazit: Paulus ruft hier die Christen dazu auf, in drei Dinge zu investieren, ihre ganze Energie da reinzulegen. Sie sollen ein geregeltes, stilles Leben führen, sie sollen sich um ihre eigenen Dinge kümmern und sie sollen fleißig arbeiten. Und dann werden sie bei den Christen einen guten Ruf haben und dann werden sie auch finanziell auf eigenen Beinen stehen und unabhängig sein können. Die Bibel ermahnt uns, von Tieren zu lernen. Und in Sprüche heißt es: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Also unnachahmlich, wie Salomo hier formuliert: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Ja, das ist so ein kleines Tier, das uns meistens auch irgendwie nervt, wenn die da ihre Ameisenbahnen da ziehen und man fragt sich, wo kommen die jetzt wieder her? Aber die sind unglaublich fleißig, diese Ameisen. Und Salomo sagt hier im weiteren Verlauf des Textes, sie sammeln im Sommer Nahrung und profitieren zur Zeit der Ernte, also etwas später, dann davon. Also sie arbeiten und sie ernten, also säen und ernten. Also das sind sehr schlaue Tiere und Salomo sagt, wir sollen uns eine Scheibe von diesen kleinen fleißigen Tierchen abschneiden. Wir sollen fleißig sein und nicht faul im Bett liegen, so wie er dann ein paar Verse weiter sagt und sich dann von links nach rechts im Bett hin und her drehen, sondern fleißig arbeiten wie die Ameise. Gestern haben wir zu Hause gearbeitet. Wir haben unseren Schuppen erweitert, der ist ein bisschen zu klein für die ganzen Fahrräder und so weiter. Und mein Vater hat da tatkräftig geholfen und wir haben dann fleißig gearbeitet. Mit den Händen, das kommt bei mir auch nicht so oft vor. Und auch meine Jungs waren zu Beginn dabei. Und sie brauchten auch etwas Motivation. Das war ganz lustig. Ich habe ihnen dann ganz viele Dinge gesagt, die ich selbst früher hören musste. Also da waren einige Sprüche dabei. Wer meinen Papa kennt, der weiß, der hat so gewisse Sprüche drauf und die sind im Ohr und die kann man dann runterbeten. Die richtige Körperhaltung. Ne? Wie sitzt du denn schon? Das kann ja nichts werden. Und die Arbeit bis zum Ende durchziehen, der muss alles aufgefegt werden und nicht der Rest da irgendwie liegen bleiben. Und auch ganz gründlich sein und so weiter. Und mein Vater musste herzhaft lachen, weil ich genau die, aber ganz bewusst natürlich, zu seiner Erheiterung, genau die Dinge weitergegeben habe, die er mir früher beigebracht hat oder es versucht hat. Und ich glaube, er dachte damals alles umsonst, aber ich habe doch hin und wieder zugehört. Auf jeden Fall musste ich feststellen, arbeiten muss man lernen. Ja, das fällt uns oft nicht so einfach. Und ich weiß, so früher als Kind, und vermutlich geht's euch Kindern genauso, da erkennt man so den Sinn nicht. So, warum muss das Zimmer aufgeräumt sein? Wofür die Ordnung und so weiter? Jetzt, wo ich älter bin, sehe ich den Sinn dahinter, auch den Segen dahinter, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Ja, aber ich muss zur Arbeit gehen, ich muss Geld verdienen, ob es mir jetzt Spaß macht oder nicht, das wissen wir. Wir müssen morgens aufstehen und halt arbeiten gehen, damit wir eben unsere Familie durchbringen können. Es muss halt sein, aber das müssen wir irgendwie lernen. Und da hilft die Ameise uns als praktisches Vorbild. Wenn wir sie mal im Wohnzimmer oder so sehen, können wir daran denken und von der Ameise lernen. Paulus spricht hier das fleißige Arbeiten an, aber im Prinzip sagt er gar nicht so viel zu dem Thema. Ne? Also er reißt das irgendwie kurz an, bleibt irgendwie schon noch allgemein, sagt nicht mehr ganz Konkretes dazu. Aber der Rest der Bibel, der sagt sehr, sehr viel zum Thema Arbeit. Und ich möchte in einem kurzen Exkurs einmal darauf eingehen. Und ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema Arbeit befasst und habe versucht, so eine kleine Theologie der Arbeit euch weiterzugeben. Und zwar der erste Gedanke, wenn wir so die gesamte Bibel analysieren zum Thema Arbeit, fällt auf, Arbeit ist göttlich. Arbeit ist göttlich. Die Schöpfung wird als Arbeit beschrieben. Also die Verben, die dort auch verwendet werden, wenn Gott schaffend auftritt, werden sonst im Kontext von Arbeit verwendet. Gott ist ein fleißiger Baumeister, könnte auch sagen ein Architekt. Da sitzt Nick, genau, ganz fleißiger Konstrukteur, der alles geplant hat. Aber Gott ist auch ein kreativer Künstler, also der sich Gedanken macht und der ja vor Kreativität übersprudelt und Dinge schafft, die eigentlich unnötig sind, könnte man sagen. Also wofür diese Farbenvielfalt, wofür diese ganzen Tiere und Pflanzen, da hätte es auch irgendwie einfacher auch alles schwarz-weiß-grau oder so gereicht. Aber Gott ist unheimlich kreativ, weil er offensichtlich diese Vielfalt liebt. Und bei der Schöpfung ist Gott arbeitend, aber auch nach der Schöpfung. Also er schafft den Menschen, aber dann versorgt er den Menschen. Er zeigt seine ganze Fürsorge, er ernährt den Menschen. Das ist alles Arbeit. In den letzten Wochen habe ich ein Buch gelesen von Timothy Keller zum Thema Arbeit, Berufung, eine neue Sicht auf die Arbeit. Und er hat sehr, sehr viele spannende Weisheiten, die ich euch jetzt auch teilweise weitergeben möchte. Er schreibt, am Anfang hat Gott gearbeitet. Arbeit ist also nicht ein notwendiges Übel, das erst später in die Welt kam oder etwas, das halt für den Menschen bestimmt ist, aber unter der Würde des großen Gottes liegt. Nein, Gott selber hat gearbeitet. Aus Spaß an der Freude, wenn man so will. Einen noch höheren Ursprung der Arbeit kann es nicht geben. Gott arbeitet. Und Gott arbeitet gerne, er hat Freude an der Arbeit. Am Ende der Schöpfung schaut er sich alles an, so wie wir auch nach getaner Arbeit, und sagt, alles sehr gut. Ja, unser Schuppen ist noch nicht fertig geworden, aber trotzdem bin ich heute Morgen nochmal hin und habe gesehen, boah, da ist schon was entstanden. Und man ist irgendwie stolz drauf und freut sich, ja, ich habe etwas geschaffen sozusagen. Und genauso ist es auch bei Gott, er freut sich über seine Schöpfung, über seine Arbeit. Zweitens, Arbeit ist paradiesisch. Wir Menschen sind ja im Ebenbild Gottes geschaffen und wir sollen sein Werk, das er begonnen hat, sozusagen weiterführen. Dieses im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, impliziert auch, dass wir Gottes Stellvertreter auf der Erde sind. Also, dass wir als seine Stellvertreter das, was Gott begonnen hat, weiterführen. Er gibt ja den Menschen sofort den Auftrag, macht ihr euch die Erde untertan und ihr sollt die Erde bebauen und bewahren. Also, wir sollen sofort produktiv tätig sein. Zum Paradies gehört das Arbeiten. Also Arbeit ist nicht Folge des Sündenfalls, so als Konsequenz, jetzt habt ihr es verbockt, ihr müsst raus und jetzt müsst ihr arbeiten. Nein, im Garten Eden haben Adam und Eva gearbeitet. Also Arbeit ist Teil von Gottes perfektem Plan für uns Menschen. Arbeit ist auch ein menschliches Grundbedürfnis, so wie Essen oder Schlafen. Der Mensch braucht Arbeit, es ist sinnstiftend für ihn. Tim Keller schreibt, Arbeit ist Medizin für unsere Seele, ja ihr tägliches Brot. Ohne sinnvolle Arbeit fühlen wir uns innerlich leer und unausgefüllt. Menschen, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht arbeiten können, entdecken rasch, wie sehr sie die Arbeit brauchen, um sich körperlich, seelisch und geistlich wohlzufühlen. Drittens, Arbeit ist irdisch. Die Sünde hat alles kaputt gemacht. In jeglicher Hinsicht hat sie alles zerstört und damit auch die Arbeit. Und als Folge des Sündenfalls, 1. Mose 3, muss der Mensch arbeiten, das ist nicht die Folge, sondern unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Wir lesen dort, der Erdboden ist verflucht, Arbeit ist Mühsal. Adam muss den Kampf aufnehmen gegen Disteln und Dornen. Und er muss arbeiten im Schweiße seines Angesichts. Das klingt nicht besonders gut, aber das klingt so, wie wir Arbeit oft auch empfinden. Weil wir empfinden Arbeit als anstrengend, als frustrierend, manchmal auch sinnlos. Was mache ich? Wofür eigentlich? Und deswegen mögen wir Arbeit oft nicht. Aber die Arbeit erinnert uns an den Fluch nach dem Sündenfall. Wahrscheinlich wie wenige Dinge, vielleicht noch dieses Schmerzen beim Gebären bei den Frauen. Aber Arbeit selber ist nicht der Fluch. Arbeit gehört zum irdischen Leben dazu. Wieder Tim Keller. Arbeit, die Gott als den herrlichen Einsatz unserer Gaben und seiner Mittel zum Besten der Welt gesegnet hatte, steht seit dem Sündenfall gleichzeitig unter einem Fluch. Arbeit findet jetzt immer in einer Welt statt, die zwar nach wie vor von Gott erhalten wird, aber von der Sünde entstellt ist. Und viertens, Arbeit ist himmlisch. Der Himmel ist ja eine Neuschöpfung. Wir lesen immer wieder, dass das, was Gott im Garten Eden erschaffen hat, das Paradies, dass das ja zerstört wurde durch die Sünde und dass Gott am Ende wieder alles neu macht. Und vieles wird dort beschrieben, so wie am Anfang, wie bei der Schöpfung. Also es wird wohl irgendwie ein Garten Eden 2.0 sagen, könnte man sagen. Also alles, was die Sünde kaputt gemacht hat, wird dort wieder ausgemerzt. Und es wird wieder so sein wie am Anfang oder vielleicht auch noch schöner. Ich weiß es nicht. Daher liegt ja die Vermutung nahe, dass wenn im Garten Eden gearbeitet wurde, im Paradies, dass wir das auch in Zukunft, in der Ewigkeit machen werden. Tim Keller schreibt, es wird Arbeit geben im Paradies der Zukunft, so wie es Arbeit im Garten Eden gab, weil Gott selber sich über seine Arbeit freut. In diesem kommenden Paradies werden sie so geschickt und perfekt arbeiten, wie sie es sich nur vorstellen können und anderen und sich selber unendlich viel Freude und Befriedigung bringen. Also es scheint wohl so zu sein, dass wir im Himmel arbeiten werden, aber anders als hier auf der Erde. Mit voller Freude, ohne Anstrengung, ohne Frust, ohne den Fluch, der aufgrund der Sünde in die Welt gekommen ist. Genau, das ist so eine kleine Theologie der Arbeit. Arbeit ist göttlich, Arbeit ist paradiesisch, Arbeit ist irdisch und Arbeit ist himmlisch. Und diese theologischen Leitlinien haben ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Arbeitspraxis, auf unsere Arbeit. Wie sollen wir als Christen arbeiten, wenn das wahr ist, wenn das die Grundlinien der Arbeit sind, wie wir sie in der Bibel finden? Und da möchte ich uns ein paar Schlaglichter weitergeben, wie eine christliche Arbeitsethik aussehen könnte, die für die meisten von uns dann von Montag bis Freitag umgesetzt werden sollte. Erstens, arbeite gehorsam. Wir sollen unseren Chefs bzw. ihren Anweisungen folgen. Natürlich nur, das ist vollkommen klar, wenn es nicht im Widerspruch zur Bibel steht. Also wir müssen natürlich Gott und seinen Geboten in erster Linie gehorchen. Gott ist der oberste Chef. Aber grundsätzlich gilt, wir müssen unseren Arbeitgebern gehorsam sein. Zweitens, arbeite engagiert. Und ich beziehe mich hier also in diesen Punkten zur christlichen Arbeitsethik ja vor allem auch auf 1. Mose 1 bis 3, aber auch auf das Buch Prediger, das Buch der Sprüche, Epheserbrief, Kolosserbrief, Timotheusbrief, Thessalonicherbriefe, bei Paulus ist da viel zu finden und dort habe ich die Gedanken entnommen. Arbeite engagiert ist der zweite Gedanke, das meint, arbeite mit ganzem Herzen und nicht nur so das Minimum. Paulus ermutigt und ermahnt uns, wir sollen mit ganzer Leidenschaft, mit ganzem Einsatz arbeiten. Das bedeutet, wir sollen auch fleißig arbeiten, wenn der Chef nicht da ist. Also auch in der Nachtschicht, auch wenn der Chef Urlaub hat oder der Chef gerade nicht hinschaut, sollen wir fleißig sein. Und ich finde es so cool, dass es in unserer Gemeinde den Kids Club gibt. Also den gibt es ja noch nicht lange. Quasi eine Woche, ich glaube letzte Woche war das erste Treffen, wo begabte, erfahrene Männer aus der Gemeinde Jungen, also unseren Jungs, unseren Kindern beibringen, wie sie arbeiten. Dass sie mit den Bagger fahren, Steine pflastern und mit Sägen und mit Akkuschrauber lernen umzugehen. Und oft beschweren wir uns über die neue Generation, dass sie nicht anpacken, dass sie nicht fleißig sind. Aber die Frage ist ja, zeigen wir es ihnen? Lassen wir sie mitarbeiten? Oder haben wir keine Geduld vielleicht? Oder dürfen sie auch Fehler machen? Dürfen sie auch daraus lernen? Also arbeite engagiert und deswegen ist auch wichtig, dass wir das den Kindern weitergeben. Drittens, arbeite ausgeglichen. Ja, man kann da wieder von zwei Seiten vom Pferd fallen, wie es so oft der Fall ist. Christen sollen weder Faulenzer sein, deswegen engagiert arbeiten, aber sie sollen auch keine Workaholics sein, die arbeitssüchtig sind. Und da macht die Bibel, vor allem das Buch Prediger, auch klar, da ist eine gesunde Balance wichtig. Es muss Zeiten der Ruhe geben, der Entspannung, des Urlaubs, der Auszeit, dass man abschaltet von der Arbeit. Salomo würde auch in den Sprüchen sagen, lieber weniger Geld, dafür mehr Zeit für die Familie, für die Gemeinde, für Hobbys. Viertens, arbeite respektvoll. Das meint, dass man mit Wertschätzung über seinen Chef spricht, dass man auch über seine Kollegen anständig spricht, eben nicht hintenrum lästert. Fünftens, arbeite exzellent. Wir sollen gute Arbeit abliefern. Wir müssen nicht perfekt sein, das können wir nicht, aber wir müssen bekannt sein für hohe Qualität. Und dabei ist es vollkommen egal, ob du Tischler, Bürokauffrau, Lehrer oder Krankenschwester oder was weiß ich bist, wir sollen sehr gut sein in dem, was wir machen. Sechstens, arbeite ehrlich. Karriere machen ist gut, aber das muss mit fairen Mitteln geschehen. Das heißt, wir dürfen uns nicht einschleimen beim Chef, keinen anderen schlecht machen, auch keine Kompromisse mit der Wahrheit machen, weil ehrliche Arbeit wird sich immer auszahlen, wird honoriert werden. Das bedeutet aber auch, wenn wir ehrlich arbeiten, dass Schwarzarbeit tabu ist. Das ist Wirtschaftskriminalität. Das bedeutet, dass wir keine Bilanzen fälschen dürfen oder irgendwelche Mängel verschweigen dürfen. Wir müssen ehrlich arbeiten. Siebtens, arbeite sinnvoll. Heutzutage ist es ja so, und das ist, glaube ich, ein großes Glück, eine große Freiheit, dass wir die Berufe frei wählen dürfen. Vor wenigen Generationen war es klar, Großvater Schlosser, Vater Schlosser, ich werde auch Schlosser und wer da ausbricht, der wird enterbt, so gefühlt. Ne? Also das war klar, was die Vorfahren gemacht haben, das macht man dann auch. Heute können wir die Berufe viel, viel freier wählen und es gibt so einen riesigen Markt an Berufen und oft sind die jungen Leute dann auch heillos überfordert. Ja, was soll ich denn alles machen? Ich kann alles machen, dann weiß ich gar nicht, was soll ich denn jetzt beruflich machen, da würde ich sagen, in erster Linie sollte der Beruf den Fähigkeiten entsprechen. Also was macht mir Spaß, was kann ich gut, das sollte ich machen. Und es sollte gar nicht so diese Frage im Raum stehen, welcher Beruf ist denn so richtig angesehen in unserer Gesellschaft? Wo kriege ich so richtig Fame ab? Also wo bin ich so richtig berühmt oder wo gibt es richtig viel Geld? So, ich mache das einfach nur, damit ich Geld und berühmt werde. Das sind die vollkommen falschen Ansätze bei der Berufswahl. Wir sollen lieber gucken, wo kann ich meinen Fähigkeiten entsprechend arbeiten? Oder mit welchem Beruf kann ich anderen Menschen dienen? Welche Firma hat das Gemeinwohl im Blick? Welche Firma arbeitet auch nachhaltig, ist nicht ausbeuterisch oder ist auch gut für die Gesellschaft? Und das sind alles Dinge, die wir uns überlegen können. Was will ich eigentlich arbeiten und wo will ich das tun? Und da möchte ich dich ermutigen, unterstütze mit deiner Arbeit gute und sinnvolle Aktivitäten. Also arbeite sinnvoll. Achtens, arbeite geistlich. Arbeit ist etwas Geistliches. Wenn selbst Gott arbeitet, dann kann das ja nicht etwas ungeistlich sein. Wir trennen ja oft so dieses Geistliche und dieses Ungeistliche. Aber wir haben ja gerade schon gehört, der Heilige Geist lebt ja in jedem Gläubigen. Und wenn ich dann etwas tue und dann auch noch 40, 50 Stunden vielleicht die Woche, kann es dann etwas Ungeistliches sein, was ich tue, weil ich doch aus dem Geist heraus mein Leben gestalte. Und ich glaube, wir dürfen das Arbeitsleben nicht vom Christenleben trennen. Das wäre ja fatal. So sonntags 2 Stunden, vielleicht noch in der Woche, wenn es gut kommt, auch noch mal 1-2 Stunden, da bin ich so Christ. Und dann so 40 Stunden in der Woche, Montag bis Freitag, bin ich halt Arbeitnehmer. Und das hat nichts miteinander zu tun. Das wäre ja katastrophal. Also wir dürfen das nicht voneinander trennen, Arbeit ist geistlich und deswegen muss auch mal gesagt werden, auch ein Maurer arbeitet genauso geistlich wie ein Pastor oder wie ein Missionar. Neuntens, arbeite evangelistisch. Und da möchte ich euch ermutigen, die Arbeit zu nutzen, um Menschen zu Jesus zu führen. Weil wir alle sind ja in unterschiedlichen Firmen, Schulen, wo auch immer untergebracht. Und ich glaube, das hat auch einen tieferen Sinn. Weil dort begegnen wir doch den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und Gott hat uns nicht umsonst dort hingestellt, an diesem Platz. Vielleicht bist du der einzige Christ in der gesamten Halle, in der ganzen Klasse, im ganzen Büro, wo auch immer. Und die Menschen haben nur durch dich die Chance, etwas von Jesus zu hören. Und da ist auch eine wunderbare Möglichkeit, dort als Christ das vorzuleben, aber auch den Glauben anzusprechen, mit den Menschen über Jesus zu sprechen. Und zehntens und letztens, arbeite endzeitlich. Der Arbeitgeber bezahlt uns hoffentlich für die Arbeit. Also wir gehen in Vorleistung, wir verrichten unsere Arbeit hoffentlich gut. Und am Ende des Monats in der Regel kommt dann das Gehalt, der Lohn aufs Konto. Aber, das ist auch gut, das soll auch, muss auch so sein, aber wir sollen letzten Endes so arbeiten, dass Gott uns am Ende dafür belohnt. Klar, wir sollen auch für den Lohn arbeiten des Arbeitgebers, aber letzten Endes sollte uns vor allem der Lohn Gottes interessieren. Und im Letzten sollen wir für Gott arbeiten, so wie Juri schon erwähnt hat. Er ist der Arbeitgeber, für den wir eigentlich arbeiten. Und Paulus sagt das auch so im Epheserbrief. Gott wird auch diese Arbeit belohnen in der Ewigkeit. Deswegen arbeite endzeitlich mit dem Blick auf die Ewigkeit, wo Gott irgendwann auch diese fleißige Arbeit belohnen wird. Wie soll das Leben eines Gläubigen aussehen? Wie sollen wir leben? Das war ja die Ausgangsfrage, die wir uns gestellt haben. Und Paulus ruft hier die Gläubigen Thessalonich auf, ein bestimmtes Leben zu führen. Letztes Mal ging es so um Sexualität, um Heiligung in der Sexualität. Und jetzt appelliert er an zwei Dinge. Einmal an die Liebe in der Gemeinde und er ruft zu fleißigem Arbeiten auf. Wir sollen so leben, nicht damit wir errettet werden. Das möchte ich auch nochmal betonen. So nach dem Motto, streng dich an, lieb deine Geschwister, sei fleißig auf der Arbeit und dann wird Gott dich annehmen. Das ist nicht der biblische Weg, sondern umgekehrt. Wir sind von Gott errettet aus Gnaden, durch den Glauben. Wir konnten da nichts dazu arbeiten. Aber dann leben wir als Errettete, so wie Gott es möchte. Und hier gibt er uns einen kleinen Ausschnitt aus seinem Willen. Und wenn er die Liebe, wenn er die Arbeit betont, und wenn du das möchtest, wenn du Gott gefallen möchtest mit deinem Leben als Erretteter, dann liebe andere und dann arbeite fleißig. Und dann wirst du dazu beitragen, dass das Evangelium sich ausbreitet, weil die Außenstehenden das sehen und fragend werden. Und in diesem Sinne könnte man sagen, liebe und arbeite. Amen.